Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Quasi-Modogenity heißt der Sonntag heute. Wie neu geboren, wie neu geboren. Eine Woche nach Ostern. Denken wir darüber nach, was bleibt denn jetzt von diesem Fest, das uns das neue Leben gezeigt hat. Wir sind mit ihm durch den Tod gegangen und haben das neue Leben offenbar werden sehen. Verändert Ostern den Menschen? Verändert Ostern uns? Verändert Ostern unser Leben? Was ist bei dem österlichen Menschen anders, sodass er wie neu geboren ist? Wir nehmen Anleihe dafür aus dem Ersten Testament, aus der hebräischen Bibel. Unser vorbildlicher Ostermensch ist heute Jakob. Und zu ihm gehört, wie schon in der Lesung, der Zwilling, nämlich Esau, dazu. Die beiden ringen ihr Leben lang im Grunde um die Frage, wer ist stärker und auf wem liegt der Segen? Sie kennen die Streitgeschichte der beiden. Jakob wird als Zweiter geboren, ist aber dem Esau nah auf den Fersen. Jakob übersetzt heißt der Fersenhalter, also er ist ihm sehr nah. Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht an Jakob für ein Linsengericht und Jakob erschleicht sich zusätzlich den Erstgeburtssegen des Vaters. Darauf reagiert Esau mit Zorn und Wut, will Jakob umbringen. Und der flieht daraufhin in die Fremde, verbringt mehrere Jahre bei seinem Onkel Laban und kehrt dann irgendwann zurück. Jetzt will er sich mit Esau versöhnen, aber er fürchtet sich vor ihm, nicht ganz zu Unrecht. Er sendet Jakob Ziegen, Widder, Schafe, Kamele, Kühe und Esel, 580 an der Zahl, vor sich her, Esau entgegen, als Geschenk an ihn, um ihn zu besänftigen. Diese Hoffnung hat er jedenfalls. Und scheinbar hat es geklappt. Als die beiden aufeinandertreffen, versöhnen sich die Brüder, die Zwillinge. Und in der Nacht vor diesem Zusammentreffen ereignet sich Folgendes. Und ich lese den Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furcht des Jabok. Er nahm sie, führte sie durch den Fluss, sodass sie hinüberkamen, was er hatte. Jakob aber blieb zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorbeikam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Das ist eine Ostergeschichte, ne? Ja, 3000 Jahre alt und doch eine Geschichte, die von uns erzählt. Jakob und Esau sind Zwillinge, sehr gegensätzlich. Trotzdem gehören sie zusammen wie zwei Seiten einer Medaille, wie Tag und Nacht, wie Leben und Sterben, wie Leib und Seele. Der eine kann ohne den anderen nicht sein. Jakob und Esau stehen für zwei Welten, die wir alle in uns tragen, für zwei Wirklichkeiten, die uns ausmachen, eine sichtbare und eine unsichtbare. Wir haben Teil an dieser Welt und doch haben wir doch auch Teil an der schöpferischen Kraft, die alles ins Leben ruft, auch uns ins Leben gerufen hat. Wir sind Leib und Seele. Wir haben ein Leben im Außen und ein Leben im Inneren. Das Leben im Außen, das gestalten wir mit unseren Händen, mit unseren Gedanken, mit unserer Vernunft, mit unserer Energie. Und das Leben im Inneren, das wächst eher in uns. Manchmal beglückt es uns und manchmal ist es sehr beschwert. Wir sind vergänglich und wir tragen etwas Ewiges in sich. Das sind diese beiden Seiten. Also Jakob und Esau stehen für diese Dimensionen in uns. Und die ringen in uns, genauso wie Jakob und Esau miteinander gerungen haben und immer noch ringen. Würde Jesus sich einmischen, würde er vielleicht den einen als das Kind Gottes und den anderen als Kind dieser Welt bezeichnen. Beides wohnt in uns. Also Jakob und Esau erzählen von einer doppelten Herkunft, von einer doppelten Wirklichkeit in uns. Und die haben es nicht so einfach miteinander. Die bringen sich nicht so leicht, die bringt es nicht so leicht zusammen, die leben nicht so leicht miteinander. Und sie gehören zu uns natürlich in sehr verschiedenen Mischungsformen, da ist überhaupt kein Standard festzulegen. Wir haben sehr unterschiedliche Anteile von den beiden an verschiedenen Stellen. Also sind mehr die Extreme, wenn man sie überhaupt beschreiben kann. An Jakob und Esau sehen wir, es ist ein ständiges Ringen um die Frage, wer hat denn jetzt in uns das Sagen oder den Vorrang, das Innere oder der äußere Mensch? Auf wem liegt denn jetzt mehr Segen? Esau wird sehr kraftvoll geschildert, wie ein Wildesel sei er. Sein Leben ist dynamisch, voller Bewegung. Er durchstreift die Wälder, die Landschaften. Er ist auf der Suche nach immer neuen Dingen, die es zu tun und zu erforschen gibt, was er erobern kann, was er in Besitz nehmen kann auch. Immer Neues sucht er und jagt allem nach, nach dem Gewinn, nach allem, was Lebensmöglichkeiten verspricht. Was ihm gehört allerdings, verliert schnell seinen Reiz. Neue Bedürfnisse, neue Begehrlichkeiten treiben ihn an. Neue Dinge sucht er, damit dieses Innere, was er nicht gut kennt, befriedet wird. Esau kommt nie so richtig zur Ruhe, wie auch seine Bedürfnisse, seine Ruhelosigkeit nicht zur Ruhe kommt. Menschen in der Reinform des Esau sind schon getriebene Menschen. Sie glauben sicher auch an ihre Stärke und an ihre Durchsetzungskraft, aber sie müssen die auch immer wieder neu und ständig beweisen. Sie leben vielleicht sogar so, als ob ihnen das Leben ganz gehört, als ob sie immer und überall darüber verfügen könnten. Dafür, dass sie auch verletzlich sind und angewiesen sein könnten, haben sie wenig Gefühl. Das verdrängen sie eher, bekämpfen auch die Angst, die damit verbunden ist. Dass sie sterblich sind, da schauen sie lieber nicht hin. Das würde zu sehr bedrohen, das halten sie sich vom Leib. An der Stelle ist sofort Angst da, weil sie das in ihrem Kern bedroht. So drücken sie sich vor dem, was schmerzhaft sein könnte, vor dem, was weh tut, und sind geübt darin, sich in ganz bestimmte Welten zu flüchten. Manche würden vielleicht auch sagen, in Scheinwelten. Mit großer Macht können sie die Wahrheit dieser Welten behaupten, in die sie da hineinfliehen. Ja, manche Reinformen haben wir, glaube ich, vor Augen. Kommen wir zu Jakob. Er ist also völlig anders gestrickt. Von ihm wird erzählt, er wohnt zu Hause und in Zelten. Zu Hause wohnen heißt, er hat einen Ort, an dem er bleiben kann. Im alten jüdischen Wissen ist dieses Zuhause das Wort Gottes, in dem er wohnt. Jakob weiß um die Wege, die Gott die Menschen führt. Er ist nicht getrieben und er wird auch nicht verführt durch die Verheißungen oder Versuchungen des materiellen Seins, weil er im Inneren seinen Anker hat. Aber Jakob wohnt auch in Zelten und das heißt auch ein Doppeltes. Zum einen braucht er sich nicht davor zu schützen, dass das Leben verletzbar und vergänglich ist, denn er weiß, es gibt eh nichts, was uns vor dem Tod schützen kann. Und er gehört so sehr zum Ganzen, dass ihm eigentlich nichts verloren gehen kann. Denn das unsichtbare Leben, das bleibt doch, zu dem er auch gehört. Andererseits ist Jakob tatsächlich in der Welt, in der er lebt, das bezieht sich jetzt mal auf das Wohnen in den Zelten, wirklich wenig geschützt. Also die Welt bedrängt ihn schon mal. Sie ist ihm eher eine fremde Welt. Während Esau mit beiden Füßen fest auf dem Boden, auf der Erde steht, läuft er ein bisschen als Fremdling durch die Gegend und weiß sich in der äußeren Welt nicht zu beheimaten. Jakob also überlistet Esau beim Erstgeburtsrecht und außerdem erschleicht er sich noch den Segen des sterbenden Vaters. Da denken wir ja sofort und oft wird es auch so ausgelegt, Jakob der Betrüger. Das alte jüdische Wissen ordnet das ganz anders ein. Da ist es nämlich so, quasi als der Weg, wie die Seele es möglich macht, einen Weg findet, zum Segen zu werden. Weil unsere Seele es so schwer hat in unserer Welt, weil unser Inneres so schwer hat in dem allem, was von außen bestimmt ist. Esau gibt Jakob sozusagen keinen Raum. Das Materielle, das Äußere gibt unserem Inneren, unserer Seele keinen Raum. Und deshalb muss die Seele klug sein und sehr einfallsreich. Sie muss sich wie durch die Hintertür ins Leben schleichen, um den Raum zu bekommen, der ihr entspricht und die unser Leben auch braucht. Und das ist ein wirkliches Ringen. Es ist ein Kämpfen darum, bis unser Inneres in der Lage ist, dass unsere Seele unser Leben prägen kann und gestalten kann und es nicht mehr nur von außen dominiert wird und funktioniert. Und bei diesem Kampf am Jabbok geht es genau darum. Er kommt zustande, weil Jakob die Sehnsucht hat, sich mit Esau zu versöhnen. Er macht sich aus der Fremde auf den Weg nach Hause zu seinem Bruder. Er schickt Esau vorweg die ganze Lebensfülle, die Jakob in der Fremde inzwischen erworben hat, die sich ihm erschlossen hat. Dafür stehen die 580 Tiere. Esau aber zürnt immer noch und zieht ihm mit maximaler Manneskraft entgegen. Da ist die Fülle, die aus einem Leben entstanden ist, und da ist die Selbstermächtigung, die einander begegnen. Und dann kommt es zu dem Kampf am Jabbok. Die jüdische Überlieferung erzählt, Jakob hatte schon alles über den Fluss gebracht, Frauen, Kinder, Vieh, alles was er hatte, so wird es auch gesagt, er brachte alles hinüber und er blieb zurück. Und die Überlieferung weiß, er ist nochmal zurückgekehrt zum Jabbok, weil er ein kleines beschädigtes Krüglein haben wollte, das er vergessen hatte. Das ist so ein bisschen wie bei dem Gleichnis vom Verlorenen, die Jesus erzählt. Für Jakob gibt es nichts Unwichtiges mehr. Alles hat seinen Platz. Gott lebt auch im Geringfügigen. Und es ist egal, wie unbedeutend es nach außen zu sein scheint. Jakob sieht das Wesen der Dinge, auch im bescheidenen Äußeren. Alles, was ist, trägt etwas von dieser anderen, von der Welt Gottes in sich. Als Jakob also alleine am Jabbok zurückbleibt, heißt es, da rang einer mit ihm. Esau wird nicht ausdrücklich genannt und immer wieder wird auch vermutet, es könnte Gott selbst gewesen sein, der mit Jakob gerungen hat. Die Überlieferung aber zählt, es sei der Geist Esaus gewesen, mit dem Jakob in der Nacht kämpft. Leib und Seele ringen miteinander. Wer ist der Stärkere? Auf welchen Kräften liegt der Segen? Das haben sie ja im Grunde das ganze Leben schon getan, aber jetzt ist es eine Zuspitzung. Und jetzt braucht Jakob keine List mehr anzuwenden. Er braucht sich nicht mehr in Esaus Kleider zu hüllen, um überhaupt zu Gehör zu kommen, um gesegnet zu werden. Und er hat auch in der Fremde so viel Zugang zur Lebensfülle und zur Kraft bekommen, dass er jetzt ganz unverhüllt dastehen kann. Der Geist Esaus versucht, ihn zu bezwingen, aber er kann es nicht. Er bittet darum, ihn gehen zu lassen. Denn seine Demonstration von Macht und Stärke löst sich von innen her auf. Es ist ohne Substanz, was er lebt. Er hat keine eigene Kraft. Es sind die Seelenkräfte, die uns stark machen. Es sind nicht die Dinge dieser Welt. Es ist nicht der äußere Mensch, der uns die Kraft im Leben vermittelt. Wir können im Außen erfolgreich sein und im Inneren ganz klein. In diesem Ringen hören wir das ruhelose und getriebene Spiel des Esau und sehen zu, wie es aufhört. Auf Dauer kann Esau nicht leben. Auf Dauer wäre Esau sich selbst ausgeliefert, es würde ihn ins Außen schleudern. Er würde sich verlieren, er würde seine Menschlichkeit verlieren, weil er nicht mehr weiß, woher er kommt und was sein Ursprung ist. Aber Jakob kann ihn und will ihn auch nicht einfach nur ziehen lassen. Er braucht auch die Welt des Esau, er braucht den Leib, denn das sind wunderbare Kräfte, die darin wohnen. Sie entfalten doch das Leben, sie gestalten das Leben. Und deshalb sagt Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Am Ende bekommt Jakob einen neuen Namen, verändert sich, wird zu einem österlichen Menschen. Jetzt ist er der dem Wesentlichen Raum verschafft. Er bekommt den Namen Israel, weil er mit Gott und den Menschen gekämpft hat. Damit es gut wird, damit wir menschlich bleiben, damit wir die Verbindung nicht vergessen, die wir brauchen. Im Kern ist das, damit wir in die Liebe hineinfinden, die uns doch ins Leben gerufen hat, dass die Teil unseres Wesens wird und auch unser ganzes Handeln bestimmt. Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und mein Leben wurde gerettet. Jakob hat Gott gesehen im Angesicht seines Bruders Esau. Denn für ihn gibt es nichts mehr, was außerhalb Gottes wäre. Nichts mehr. Alles trägt den Namen Gottes. Alles, was ist. Und als er an Phnuel vorbeikam, ging ihm die Sonne auf. Ja, es verändert wirklich viel, wenn Leib und Seele zusammenwachsen können. Und wenn das, was wir tun, verbunden ist mit der Quelle, die in unserem Inneren lebt und ist. Und wenn wir diese Verbindung auch im Außen erkennen, dann beginnt ein neuer Morgen, der Ostermorgen, würde ich sagen, und die Sonne geht auf. Der Tag wird hell und weit und zeigt sich in der Güte und Lebenskraft eines lebendigen, barmherzigen Gottes. Und Jakob hinkte an seine Hüfte. Das ist ein merkwürdiges Detail, was da ganz am Ende unseres Predigtextes steht. Die Hüfte, das Hüftgelenk, ist geformt wie eine hohle Hand. Der Schmerz an der Stelle ist wie die Erinnerung an den Schlag, den Jakob dort erfuhr. Der begleitet ihn nun wie eine ständige Mahnung und erinnert ihn an die entscheidende Frage, auch für uns entscheidende Frage: In welcher Hand bist du? Was stützt dich? Ja, wir feiern den Sonntag quasi in Modogenity, wie neu geboren. Und wir wissen, dass Jakob in uns lebt und den Weg mit uns geht und so der Kraft und Stärke finden kann, die wir brauchen, um ein ganzer, neuer Mensch zu werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.